Die Agenturen versuchen dann mehr Geld für dich auszugeben, obwohl es gar nicht sinnvoll ist, weil du vielleicht nur 2.000 ausgeben müsstest, um deine 500.000 Euro Kunden zu bekommen. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Stefan und ich reden heute über nicht nur, warte, worüber reden wir? Was war unser Thema? Ich bin schon völlig matsch, Alter.
Abrechnungen?
Abrechnungen, ja. Stefan und ich reden heute über Abrechnung im Google Ads Bereich. Also, wie stellen wir als die Berater Online Marketing unseren Kunden, sag ich mal, wie machen wir Angebote, wie rechnen wir ab, wenn es um Google Ads Leistungen geht? Also, super interessant für jeden, der Kunde sein könnte, bei uns oder bei irgendeiner Google Ads Agentur oder bei Stefan. Stefan erzählt auch, wie die das machen. Und Stefan, ne, wir reden heute auch ein bisschen über Link-Building dann noch zum Schluss. Und Stefan, habe ich was vergessen? Worüber reden wir noch?
Ich glaube, wir sind ein bisschen abgeschweift dann während der Folge. Ich kann mich aber jetzt auch nicht mehr
dran erinnern,
was wir genau geredet haben.
Aber wir reden auf jeden Fall doll über Link-Building, wie man als Agentur arbeitet. Und Stefan und ich lüften heute das Geheimnis, was wir so für Typen sind, ob wir mehr die Consulting-Typen sind oder ob wir mehr so die Techniker-Typen sind und ob wir auch Consulting machen und warum wir es eventuell machen und warum wir es eventuell auch absolut nicht machen. Ich verrate mal, ihr könnt ja mal jetzt schon mal eine Wette abschließen, wer von uns beiden ist der Consulting-Typ, Stefan oder ich? Und jetzt geht's los. Ja, jetzt habe ich nichts mehr vergessen, ne?
Ich glaube, das war's.
Viel Spaß mit dieser Folge.
Ja, heute ein interessantes Thema auf jeden Fall, weil als ich angefangen habe, Kunden anzunehmen, weil ich habe das ja jahrelang gar nicht wirklich gemacht, habe ich mich auch gefragt, okay, wie rechne ich eigentlich meine Leistungen ab? Per Tagessatz, per Stundensatz, es gibt ja auch das Modell, dass man anhand des Budgets, was der Kunde ausgibt, einen Prozentanteil nimmt. Also ich glaube, das ist sehr interessant, weil da gibt es einfach verschiedene Methoden, wie man eben abrechnet als Google Ads Agentur oder Freelancer. Willst du erzählen, wie ihr das macht oder ist es geheim?
Ja, kann ich machen. Ich fand gerade ganz gut, wie du es schon anfängst so zusammenzufassen. Erstmal nochmal richtig Hallo an alle, holt euch einen Glühwein ran. Jetzt geht's richtig um Abrechnungsmodelle hier. Ist ja Weihnachtszeit jetzt gerade, ne, wo die Folge ja released wird. So. Also holt euch einen Glühwein, dann geht's los. Auf jeden Fall machen wir das nicht so, dass wir, ich glaube, es ist so üblich, dass man 20% des Google Ads Budgets nimmt, wenn man das anhand des Budgets berechnet, ne? Da kommt super oft zu Missverständnissen, also ist es gekommen, weil wenn du das auch einem Neukunden am Telefon erklärst, ja, wir nehmen so 20% des Google Ads Budgets dann später in der Betreuung. Was passiert, wenn der Kunde ein sehr kleines Google Ads Budget hat, zum Beispiel von 2000 Euro? Da ist bei uns oft passiert, dass der Kunde da extrem viel von hat, die Ads aber mega aufwendig zu kontrollen sind und wir kriegen 400 Euro. Und wir sagen, nee, wir nehmen nicht mal Kunden unter 2000 Euro im Monat. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, das funktioniert bei uns nicht.
Ja, ich finde diese Abrechnungs-, dieses Modell auch überhaupt nicht gut.
Das ist halt voll Panne, weil du kannst bei Google Ads mit einem Budget von 2000 Euro mega viel erreichen. Denken wir mal zurück an unsere Folge über Automatisierungstechnik. Die kriegen ein Lead, der ist den 500.000 Euro wert, ja. Wenn wir da richtig reingucken, richtig kontrollen, das richtig machen, mit Telefontracking, mit Analytics, dann empfehle ich diesem Kunden, der in der Automatisierungsbranche ist, ungefähr, sagen wir mal, 10-20% im Monat in sein Marketing reinzustecken. Und Google Ads ist dann eventuell eine der wichtigsten Dinge und sein Telefontracking und das, wofür uns bezahlt. Und das ist ja nicht nur Google Ads. Ich finde, das Ganze muss ganzheitlich gesehen werden. Ja. Dazu gehört SEO, Google Ads, neuen Content, all diese Dinge. Dafür braucht er auch Beratung. Wenn du eine Agentur hast, die sagt, wir wollen 20% von deinen Google Ads haben, das ist nicht holistisch gedacht. 0%. Weil wir brauchen, wenn wir diese Verantwortung übernehmen, für eine Automatisierungstechniker Leads im Wert von 500.000 Euro zu generieren, dann wollen wir auch unseren Anteil davon haben. Und wenn wir sagen, du gibst, sag ich mal, 10% von deinem Umsatz am besten oder 20% für Marketing aus, ansonsten bist du, nehmen wir uns einen anderen Kunden als Automatisierungstechniker und machen das Gleiche für den, dann reden wir hier über ein Marketingbudget, sagen wir mal, im Monat von um die 20.000 bis 30.000 Euro, jetzt mal überschlagen, oder von 40.000 Euro, wo ich manchmal schon sage, das ist zu wenig in manchen Branchen pro Monat. Und dann steckt derjenige davon 2.000 Euro in die Google Ads und dann sollen wir wie viel kriegen? 400 Euro?
Aber guck mal, das Problem ist auch bei der Abrechnungsmethode, dann, was ist dein Ziel als Google Ads Agentur? Du willst dann so viel wie möglich ausgeben und so wenig wie möglich arbeiten.
Ah, ja, ja, genau, noch so ein Nachteil. Noch so ein Nachteil, muss man hier an der Stelle ganz klar sagen. So wie du es gerade gesagt hast. Ich glaube, ich muss es nicht wiederholen. Die Agenturen versuchen dann mehr Geld für dich auszugeben, obwohl es gar nicht sinnvoll ist, weil du vielleicht nur 2.000 ausgeben müsstest, um deine 500.000 Euro Kunden zu bekommen.
Ja, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich habe auch oft so Anfragen, die ich persönlich gar nicht mag, wenn es heißt, ja, kannst du uns unseren Google Ads Account aufsetzen, nur aufsetzen, ja.
Nee, machen wir auch nicht.
Mach ich nicht sowas, ja, weil, wie gesagt, das ist dann, okay, toll, was habe ich davon, ja, krieg ich einmal was, ja, und muss auch betreut werden, es muss optimiert werden und sowas, ja.
Es gibt Accounts, da geben wir nur 2.000 Euro im Monat aus und trotzdem könnten wir da am Tag, wenn wir das Optimum erreichen wollen, 2-3 Stunden reingucken. Und da sind wir bei einem monatlichen Budget von um die 60 Stunden und 60 Stunden in Agenturkosten sind um die 6.000 bis 10.000 Euro, sagen wir mal, um die 10.000 Euro im Monat. Also einrichten bringt nie was. Wir haben das früher auch öfter mal gemacht. Da sind wir natürlich auch mit auf die Fresse geflogen. Wir haben es nur eingerichtet und es bringt dem Kunden aber nichts. Es bringt nichts.
Ja.
Es ist die Pflege, es ist das Learning. Es ist so viel drumrum.
Absolut. Ja. Vor allem, wie gesagt, dann die Arbeit hört nicht auf, wenn du eine Kampagne aufgesetzt hast. Das denken ja viele. Sagst, okay, ja, muss halt ein bisschen hier Keywords eingeben, eine Anzeige erstellen, dann läuft es schon, ja. Das ist halt in der Regel nicht so, vor allem, wenn du größere Aufträge, größere Konten und sowas hast. Du ja auch viel im Shopping-Bereich. Ich glaube, da ist auch gibt es ja auch viele unterschiedliche Produkte und was auch immer.
Ja, absolut. Absolut, da müssen wir auch, gerade im Bereich Shopping kann ich nochmal dazu sagen, da kommt dann noch sowas dazu wie das Merchant Center pflegen, aber auch auf der Website gucken und Wettbewerber die ganze Zeit im Auge zu behalten, wie sind die Preise. Ich sage das immer so, gerade bei großen Shops ist es so wichtig, zum Beispiel, wenn du dir deinen Ruf nicht völlig versauen willst, ich sag mal so, ich war zum Beispiel jetzt gerade mit Jenny Schuhe shoppen und wir haben Schuhe im Laden gekauft, für 200 Euro, die haben online 139 gekostet. Jenny hat die zwar nicht zurückgegeben, weil sie hat gerade eine Netflix-Folge darüber geguckt, wie viel gefälschte Sachen es gibt und so. Da gibt es, glaube ich, so eine neue Folge über Konsumermärkte, die kaputten Märkte. Deswegen hat sie dann gesagt, nein, ich will keine kaputten bestellen. Aber ich vermute so ein bisschen, dass es echt diese Schuhe waren. So, wer hat seinen Ruf aber versaut in dem Moment, wo ich einen Preis von 60 Euro Unterschied sehe? Der Shop, wo wir die Schuhe gekauft haben. Das heißt, nächstes Mal, wenn ich dort im Shop bin, werde ich sofort bei Amazon gucken, wie teuer sie da sind oder bei Zalando oder wo auch immer, weißt du?
Ja, das ist ja nicht nur das, also was bei mir immer dazu kommt bei Google Ads Betreuung ist Beratung für Conversion Optimierung.
Ja, genau.
Weil das ich sag immer, ich nehme keinen Kunden an, wo ich keinen Einfluss auf die Landingpage habe. Was soll ich denn dann
ganz auch ehrlich? Auch super wichtig. Aber warte mal, lass mich nur mal meinen Punkt ganz kurz noch zu Ende bringen. Sorry, Stefan. Ja. Ganz kurz noch, um es zu Ende zu bringen, weil das war noch nicht ganz rund. Das Beispiel, was ich eben meinte, ist halt dafür gedacht, dass wenn du dein du musst dir mal so Sachen angucken, wie zum Beispiel Thomann.de oder so, ne? Die machen halt ihre 500 Millionen im Jahr oder 300 Millionen im Jahr. Und die achten natürlich darauf, dass der Kunde nicht irgendwie merkt, oder das Gefühl hat, er wird da völlig über den Tisch gezogen und jedes Produkt ist irgendwo anders halt viel, 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 viel günstiger. Weil dann werden die Kunden illoyal und ein Kunde kann dir so viele tausend Euro im Jahr wert sein, wenn der nicht irgendwie so merkt, ey, ich werde hier komplett über den Tisch gezogen mit den Preisen. Und das wollte ich halt gerade sagen, da gehört so viel Arbeit dazu, das alles klar Schiff zu kriegen, das ist Monsterarbeit. Das ist richtig viel Arbeit. Genau.
Ja, ich sage auch immer, es hört ja nicht mit dem Klick auf. Du willst den Quality Score ist ja auch abhängig von der Landingpage. Das heißt, den muss ich irgendwie, da muss ich Einfluss drauf haben. Und natürlich, was wollen die meisten Unternehmen? Leads und Sales, ja. Und das kann ich eben nicht bei Google Ads steuern. Das wird halt auf der Webseite gesteuert letztendlich, ja, hauptsächlich. Das heißt, bei mir ist es immer eine Kombination aus Beratung plus Betreuung. Ja, ich mache nicht nur stupide irgendwie keine Ahnung, ich mache die ein paar Anzeigen erstellen und dann hat sich's. Ja, das würde ich nicht annehmen, sowas, ja.
Ja,
aber
ist bei uns exakt genauso, ja.
Was hältst du von der Abrechnung auf Gewinnbeteiligung, provisionsbasiert oder sowas?
Absolut gar nichts. Finde ich, das ist sowas von Schrott. Ich meine, da muss man dann schon auch ein bisschen selbstgerecht sein. Natürlich haben wir, und natürlich sind wir auch oft mal gelackmeiert, weil wir viel mehr machen würden, wenn wir uns gewinnbeteiligen lassen würden von Anfang an. Aber es gibt so viele schwarze Schafe, die rufen an und sagen, ey, ich habe das geilste Produkt der Welt, ich kann euch gewinnbeteiligen, es geht irgendwann richtig los. Aber ey, ich bin jetzt seit ungefähr 10 Jahren Unternehmer und ich habe schon so oft solche Versprechungen gehört und am Ende war das Produkt dann zu teuer. So wie du schon sagst, du hast auf diese Externalitäten keinerlei Einfluss und ja, es ist nicht cool, wenn man so oft dann irgendwie, gerade in dieser Branche, es mag Branchen geben und es gibt auch Branchen, wo man auch investieren und in Vorleistung gehen kann, aber doch nicht mit menschlichem Kapital und das sind wir, die, sag ich mal, als Agentur unsere Mitarbeiter bezahlen, dass sie zu Konferenzen hinfahren, diese ganzen Leistungen, die wir bringen, bevor der Kunde sie bezahlt. Und dann soll ich auch noch arbeiten. Und ja, das kann richtig geil sein. Das ist auch manchmal vielleicht sogar, wäre das besser gewesen. Aber ich sag euch, in über 50% der Fälle ist es nicht besser, auf Provisionsbasis was zu machen.
Das ist eigentlich witzig, weil man eigentlich als Affiliate so arbeitet, habe ich mir mal gedacht.
Ja, das ist witzig, aber gerade als Agentur, da ist es aber andersrum. Da suchen dann oft, sage ich mal, die Kunden, die gehen dann zu der Agentur und sagen, ja, wir bezahlen euch dann eine Provision, wenn es dann richtig losgeht. Aber das ginge auch alles. Aber oft ist es dann so, dass du zum Kunden gehst und sagst, damit das richtig läuft, da muss der Button auf der Verkaufsseite aber schon irgendwie mal ein bisschen auffälliger sein. So, und dann passiert wochenlang nichts. Und du arbeitest aber für den, aber der hört nicht auf dich. Und das ist das Problem. Ja. Du hast zu viele Externalitäten. Das ist so.
Ja, das stimmt.
Du bist nicht alleine für den Verkauf verantwortlich. Du machst ja nur die Google Ads. Ja. Wenn es jetzt so wäre, dass der Kunde sagt so, ey, hier, da haben wir das übrigens auch schon mal gemacht und es hat auch funktioniert. Ihr macht unser komplettes Marketing. Alles. Ne? Da haben wir das zum Beispiel für super High-Price-Products mal gemacht und das hat mega funktioniert, weil wir haben für ein Produkt, das 500.000 Euro kostet, 10% bekommen und wir haben das mehrere Male verkauft. Und das hat super funktioniert, weil wir hatten viel weniger Arbeit, als der Kunde uns am Anfang bezahlt hätte. Das ist geil. Aber das sind nur 1% aller Kunden, die irgendwie kommen. Und die meisten, die einfach nur sagen, ey, die haben kein Proven Concept. Wenn sie ein Proven Concept hätten, dass sie viel verkaufen und eine Conversion Rate von 15% haben. Sagen wir mal, jemand verkauft Lippenstifte und hat eine 15% Conversion Rate, weil die Leute googeln die Marke und sehen das, ah ja, alles klar, schlagen zu. Ja, dann würde der niemals so sagen, ich gebe euch Prozente dafür. Das macht er einfach nicht. Und das ist ja das Lustige.
Aber manchmal, also das kommt natürlich extrem drauf an, auf das Produkt glaube ich dran, wie ist es
Stefan,
gemacht?
Die Leute, die zu uns kommen und sagen, hier, ihr kriegt Prozente, das sind die, wo es momentan nicht läuft und das Geld nicht da ist.
Ja, klar.
Und das ist ja das Witzige, wenn das Geld da
aber
ist.
Aber manchmal, bei mir ist, manchmal sehe ich was, wo ich mir denke, oh mein Gott, da müsste ich nur ein bisschen was machen, dann würde das laufen. Ja. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, dann würde ich vielleicht auf dieser Basis arbeiten. Weißt du, was ich meine?
Ja, klar, kann ich verstehen.
Also wenn, es gibt so viele, gerade im Bereich Social Media, YouTube und sowas, gibt's so viele, wo ich mir denke, da liegt das Geld auf der Straße, sie wissen einfach nicht, wie es geht. Ja. Und in der Situation, glaube ich, wäre so ein Deal, vor allem, wenn sie dann selber noch nicht das Budget haben, vielleicht gar nicht so schlecht. Es ist im Prinzip eine Beteiligung letztendlich, ja. Also auch ein bisschen Unternehmensbeteiligung oder
was.
Was
würdest du denn im folgenden Fall machen? Das ist eigentlich auch ganz interessant. Zu dir kommt jemand und sagt, ich habe ein Dating-Produkt, ein E-Book, und du bekommst eine Beteiligung und das läuft sicherlich sehr, sehr gut. Und du sagst, ja, du machst das. Warte, ich hatte gerade so ein Use Case im Kopf, aber ich habe irgendwie verloren. Nee, vergiss es. Ja, ich habe irgendwie.
Ja, in dem Bereich würde ich leider absagen müssen, weil ich ja schon was habe, aber
ja, ich meinte aber auch eher so als Case, dass jemand kommt und sagt, mach das und du ist schwierig, ist auf jeden Fall schwierig. Ja, also das ist wir machen so ganz, ganz fiese Sache, würden jetzt ganz viele High-Price-Coaches sagen, wir machen Zeit gegen Geld, was das angeht einfach. Aber auch, weil wir ist einfach so.
Ja, stimmt. Die haben schon recht, was das angeht, grundsätzlich. Allerdings, wenn das wenn die Zeit mit sehr viel Geld bezahlt wird, ist es ja auch nicht so blöd. Ja,
nee, also. Dann ist das nicht so blöd. Ach so, was ich sagen wollte, genau. Oft ist es halt auch so, genau, da kommt jemand und hat ein Dating-E-Book. Und wenn ich jetzt einen Funnel aufbauen würde, für ein Dating-E-Book, ich würde da auf jeden Fall mindestens, ich denke mal, für einen richtig geilen Funnel, der wirklich funktioniert. Weil guck mal, wenn ich mich da jetzt 10 Stunden an Funnel setze oder 30, natürlich habe ich schon erfolgreiche Funnel gesehen, aber da sind noch viele andere kluge Köpfe, die nichts anderes am Tag machen, als ihren Dating-Funnel.
Ja, sehe ich genauso. Ja.
Dann weiß ich, ich bräuchte mindestens 200 Stunden, wenn nicht 500 Stunden, bis ich den langgezogen habe. Das heißt, das ist ein Budget von mindestens, sagen wir mal, um die 50.000 Euro, 100.000 Euro. So, amerikanische Online-Marketer, die nehmen erstmal Vorkasse 500.000, ne, für so einen Funnel. So, und der kommt aber zu uns als Agentur und sagt, hey, ich möchte es wenigstens ausprobieren, ich krieg das hier nicht hin, mit Google Ads und mit dem Tech-Manager, den Rest mache ich, ich bezahle euch jetzt. Und der kann sich ja ein Coaching bei mir nehmen für ein paar hundert Euro und ich sage ihm, ey, du wirst es wahrscheinlich, es wird wahrscheinlich nicht so krass laufen. Du musst schon extrem viel Arbeit selber da reinstecken und das habe ich auch schon vielen gesagt, in dein Produkt, damit das geil ist, in eine Facebook-Gruppe, was auch immer, wie du deine Kunden mit uns zusammen generieren willst oder mit Google Ads. Dein Produkt muss der Hammer sein, damit das sich richtig lohnt. Das sagen wir ja auch hier immer wieder im Podcast. Aber der will das halt trotzdem haben. Natürlich sage ich dann nicht, ich möchte mich beteiligen lassen, weil ich sehe ja jetzt schon, dass es für ihn Gepoker ist und für uns auch. Völlig.
Das ist interessant, weil da kommt auch so ein bisschen die Frage auf, würdest du Kunden annehmen, wo du schon von vornherein weißt, dass es nicht funktioniert?
Haben wir schon, habe ich definitiv schon, machen wir aber fast gar nicht mehr. Also, oder das habe ich vor allen Dingen früher so als Freelancer natürlich gemacht, wo man es manchmal auch noch nicht so richtig wusste, weil man ein bisschen grün hinter den Ohren ist und dann denkt man sich so, ja, das wird schon vielleicht. Manchmal will man das Gute ja auch im Projekt sehen, dann verschließt man so ein bisschen die Augen, weißt was ich meine? Denkt man sich so, ja, das wird schon, ah, coole Idee. Aber inzwischen ist es wirklich so, dass unser Vertrieb, sage ich mal, für unsere Online-Marketing-Maßnahmen ist so aufgebaut, dass wir eigentlich sagen, wenn wir keinen Sinn für den Kunden nehmen, dann nehmen wir den Kunden nicht an. Auf gar keinen Fall. Machen wir nicht mehr.
Ja. Ich habe auch schon so oft Telefonate geführt, wo ich gesagt habe, ey, das ist nicht das, wo ich euch helfen kann. Das ist nicht das, wo ich dran glaube oder was auch immer. Weil ganz ehrlich, du kannst halt auch nicht gut schlafen, wenn du weißt, dass du deinem Kunden nichts bringst. Weißt du, was ich meine? Das ist echt, das ist nix.
Ja, es bringt auch keinen Bock. Ja, absolut.
Nee.
Ja. Nee, aber das machen halt so Agenturen, die dann 20% von den Google Ads nehmen. Die machen das halt. Denen ist das völlig lade.
Es gibt viele, die irgendwie Dinge verkaufen. Ich sehe das auch oft bei diesen Facebook-Gruppen, wo ich dann so, da stellen die Fragen. Ja, ich habe jetzt einen Kunden angenommen und für den soll ich Google Ads machen. Was bedeutet dieses Quality Score? Ich denke mir so, boah, krass. Ja, also die nehmen also Kunden an, aber haben gar keine Ahnung. Das gibt's natürlich da draußen. Ja.
Jeder kann eine Google Ads Agentur haben. Ich meine, du hast keine Fixkosten.
Genau, du musst ja nur Kunden generieren, musst die ja nur voll labern letztendlich. Das ist ja nicht so schwierig, ja. Vor allem, weil wenn Leute noch weniger Ahnung, du musst ja nur ein bisschen mehr Ahnung haben als die. Da wird ja so viel Geld gemacht. Ich meine, egal, anfangen, so was ich was da alles da drauf.
Stefan, so ein individuelles Angebot bei uns, ne? Da sitzen wir auch schon, sagen wir mal, 8-9 Stunden dran, ne? Um das auf den Kunden zurechtzuschnitzen. Manchmal sogar eine ganze Woche, sag ich mal. Und da kann man schwarze Schafe, finde ich, in dem Business schon erkennen, die 20% nehmen, weil für die ist die Angebotserstellung mega einfach. So, Punkt.
Ja, ich glaube, ja, wie gesagt, ich weiß nicht, inwiefern das heute noch so umgesetzt wird. Ja, das war, glaube ich, früher oft so.
Nicht, ja. Ich glaube auch meist nicht. Ich wäre trotzdem bei Pauschalpreisen auch irgendwie vorsichtig so.
Pauschalpreise sind auch nicht. Aber wo wir nochmal bei dem Thema bleiben, wenn du jetzt einen Funnel oder irgendwas aufbauen könntest, wo du weißt, ey, pass auf, wenn ich das jetzt mache, wenn ich da jetzt 3 Tage investiere, dann machen die im Monat 5.000 Euro damit. Ja? Wenn ich da jetzt nur sage, ich will 20% davon, dann würde das bedeuten, dass du 3 Tage Arbeit investierst und jeden Monat 1.000 Euro dafür bekommst. Das wäre auch nicht so blöd, ja. Das meine ich halt mit so Beteiligungsgeschichten.
Das kann schon sein, ja. Aber das ist, finde ich, schlecht skalierbar, dass man sagt, ich mache das jetzt so von Fall zu Fall unterschiedlich und mache so eine Risikoabwägung. So, ne? Also ich bin kein Versicherungsmakler, ich will kein Risiko abwägen die ganze Zeit und ich bin kein Joint Venture Unternehmer, aber der irgendwie die ganze Zeit Unternehmen bewerten will. Das ist ja.
Aber wie machst du das dann, wenn du zum Beispiel sagst, okay, wir haben jetzt hier, machst du auf Stunden- oder auf Tagessatzbasis?
Wir machen auf Stundensatzbasis, glaube ich. Ey, da fragst du fast den Falschen, weil dafür sind wir schon daraus gewachsen. Ich habe gar nichts hier eigentlich zu tun mit Angebotsannahme, Angebotserstellung bei uns in der Agentur.
Okay.
Es ist immer so geil, ey. Stefan, das ist krass. Da sind wir auf jeden Fall, über das Stadium sind wir hinaus. Es ist übrigens oft so, dass irgendwer zu uns sagt, so, hast du, glaube ich, auch schon so gesagt, so, ey, ich habe euch da ein Lied gebracht und so. Ich habe keine Ahnung, wer hier anruft. Ich habe gar keine Ahnung. Aber ja, kann ich mich mal ganz kurz ganz cool fühlen hier. Ich habe echt null Ahnung, Mann.
Ja, bei mir ist es eher so, dass ich so eine Mantagspauschale eben anbiete. Ja, das bedeutet dann zum Beispiel, sind jetzt im Monat 3 Tage, die ich daran arbeiten werde. Und dann wird diese Zeit dann dementsprechend von mir halt eingeteilt. Mhm. Ja.
Also so ein machst bisschen. Du dann 3x3 Stunden, ne?
Nein, ein Tag hat 8 Stunden. Das wären also.
Ach, dein Tag hat 8. Meiner hat nur 3. Spaß. Alles gut. Ich sitze manchmal auch zu.
Ja, ich meine, das sind halt auch Dinge dabei. Man muss natürlich bedenken, dass da auch E-Mail-Kontakt, Telefonkontakt und all diese Dinge, Reporting erstellen und so weiter noch dazu kommen. Das muss man ja alles noch in das Angebot mehr oder weniger mit reinpacken.
Also machst du es dann, ja genau, das ist eine gute Frage. Wie machst du das mit den Projektmanagementkosten, so, die ja oft sehr groß sind?
In der Regel ist es ein Fixbetrag.
Wie viel Prozent ungefähr, sagst du das?
Es kommt ganz drauf an, wie der Aufwand ist. Ich meine, wenn ich einen Kunden habe, wo ich jeden Tag 5 E-Mails habe und 3-mal angerufen wird, ist das größer, wie wenn er sich nur alle 2 Monate meldet. Mhm. Was ich meine. Also,
obwohl das zum Beispiel bei uns fällt mir gerade auf, wir haben halt auch dadurch, ich finde es halt fair, weil wir haben ein extrem gutes Projektmanagement und ich versuche das halt so klein wie möglich zu halten für den Kunden. Und wenn du halt eine zeitliche Preisabrechnung hast, dann ist der Kunde halt derjenige, der eine Stunde mit dir über Google Ads gucken möchte, vielleicht was auch zum Projektmanagement gehört und eine Strategie finden will, dann ist das nicht Projektmanagement meines Erachtens nach, wenn man eine Strategieberatung auch in der Agentur hat. Ja, weißt du? Oft ist ja so, gerade bei der Programmierung, wenn du was programmierst, Single-Page-Application, hast eine Agentur dafür, du hast Programmierer und du hast Projektmanagement. So, da schlägst du 10% Projektmanagement drauf oder 5 von mir, also keine Ahnung, ne? So, bei uns aber ist es so, Projektmanagement bedeutet oft Beratung und Strategie. Hm. Das heißt, das kann nicht einfach so zur Seite abgetan werden und gesagt werden, ja, Projektmanagement ist nicht so teuer wie eine Strategie. Nee, das ist oft genau das Gleiche, witzigerweise.
Wie machst du das, wenn du zum Kunden fahren musst? Rechnest du das ab?
Das kommt manchmal echt drauf an. Es kommt drauf an. Wir machen manchmal Touren durch Deutschland, wo wir bei mehreren Kunden sind. Da rechnen wir das nicht ab. Das nehmen wir dann so ein bisschen so als Kundenbesuch und als Kundenbindung, sage ich mal. Wenn der Kunde jetzt Coaching vor Ort haben möchte und er auf uns zukommt und sagt, ich möchte einen Tag, dass ihr da seid und wir zusammen durchgehen, dann rechnen wir das auf jeden Fall ab. Na klar. Aber ich muss sagen, dass wir mindestens einmal im Jahr bei unseren Kunden vorbeifahren wollen und uns das Produkt angucken wollen. Und das verbuche ich witzigerweise manchmal auch als Experience so für mich. Ich mache dann eine kleine Instagram-Story darüber. Mhm. Ich lerne super gerne Produkte kennen. Ich fahre auch manchmal sogar bei Unternehmen vorbei, die über Digistore Produkte bei uns gekauft haben. Mega krasses Erlebnis hatte ich jetzt in Hamburg zum Beispiel mit Simon und Jenny. Standen wir da bei einer hier Altona Silberwerkstatt, sind wir reinmarschiert. Die hatte eine Woche vorher unseren Kurs gekauft. Hier Jennys Kurs, witzigerweise. Danach auch meinen irgendwie. Ich wusste gar nicht, dass sie Jennys auch hat. Und die guckt uns an und wir fanden das voll krass, voll cool. Die hat uns gezeigt, wie man Messer schleift und so. Dann waren wir beim Logistikunternehmen. Da sind wir auf der Rampe hoch und runter gefahren. Wenn man coole Kunden hat, dann stellt man sowas dann nicht in Rechnung. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Wenn es aber wirklich so ist, dass der Kunde sagt, bitte komm vorbei hier, ne? Nee, dann natürlich stellen wir es dann in Rechnung, ne? Dann, wenn wir wirklich Coaching machen oder Strategie vor Ort, aber da bin ich eher bindungsunfähig, dass ich sage, ey, wenn ich da hinfahre, dann möchte ich mir den Tag so einteilen, wie ich das will und ja, genau, also klar.
Ja, ich meine, was ich halt festgestellt habe, ich hatte jetzt auch so nur eine Beratungsauftrag. Und wenn du da jetzt irgendwie 1 Stunde hinfährst, 2 Stunden Beratung machst und 1 Stunde zurückfährst, das ist der halbe Tag vorbei. Und ich hatte damals nur die 2 Stunden abgerechnet. Boah, und
damit, ja, stimmt, damit muss man vorsichtig
sein.
Ne?
Das ist halt, das war nicht so klug von mir.
Ja, ich weiß gar nicht, wie man das macht, weil, wie gesagt, ich guck mir da. Ich weiß halt nur, dass wir Zeit gegen Geld machen bei uns in der Agentur. Also wirklich Stunden verkaufen, ja, und natürlich auch einen Rabatt geben, je höher die Stunden sind, ne? Ganz wichtig. Also, das ist auch vielleicht nochmal so ein handfester Tipp für jeden, der eine Agentur hat. Natürlich kommt man seinen Kunden entgegen im Stundensatz, wenn derjenige mehr Stunden nimmt. Also so ab 30 Stunden geht man um 10 Euro pro Stunde runter, oder schon ab 10 Stunden würde ich um 10 Euro mit dem Stundensatz runtergehen. So, weißt du, was ich meine? Weil du bekommst ja eine wirklich gute Sicherheit so vom Kunden auch, ne? Sicherheit ist bei uns groß geschrieben, habe ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass wir, oder dass mein Credo so ein bisschen ist, kein Kunde hat mehr als ein Fünftel des Gesamtbudgets.
Macht ihr Langzeitverträge, Kurzzeitverträge?
Ja, immer über 12 Monate.
Okay.
Genau. Und wenn er aber unbedingt irgendeinen Grund dafür hat, dass es nur 3 Monate geht oder so, dann gehen wir im Stundenpreis nach oben. Würde ich also als Kunde dann nicht machen. Also
bei mir ist es ganz anders. Ich mache meistens nur 1-Monats-Verträge, aber das liegt nicht am Kunden, sondern an mir, weil ich manchmal dann keine Zeit mehr habe oder so. Mhm,
ja. Ja, bei uns ist halt wirklich so, wir brauchen eine Sicherheit, der Kunde braucht eine Sicherheit. Und wir bieten extrem hohe Qualität. Und wenn er kein Ja bezahlen will, dann ja, weiß ich auch nicht. Also, nee, also
Dennis muss das nee, in der Regel wird es ja auch weitergemacht, ja. Nur ich meine, was so die Vertragsbindung oder sowas angeht. Was ich meistens mache, ist am Anfang mindestens 3 Monate muss sein, weil da sonst kannst du ja auch nichts erreichen. Ja, das heißt,
naja, das stimmt.
Wenn du einen neuen Kunden hast, sagst du, ich mache jetzt 1 Monat und dann schauen wir mal, das bringt ja nichts. Ja,
ich glaube, so 3 Monate ist auch das Kleinste, worauf wir uns runterhandeln würden. Da müssen wir aber eher, also müssen wir jetzt Jenny mal fragen, die ist Chef bei uns, Chief of Head of Sales.
Aber wie gesagt, bei mir ist es auch so ganz
3 Monate ganz klar, ist, glaube ich, das Kleinste.
Eine Mindestanzahl an Tagen, sonst kann ich das nicht machen.
Ja, so 2 Stunden ist halt echt auch zu klein. Ne? Deswegen, ich selber gebe auch, ich muss sagen, ich selber gebe fast nie Coachings. So. Es gibt ja so diese klassischen Online-Marketing-Coaches. Das bin ich persönlich überhaupt gar nicht. Bevor ich sowas anfange, um viel Geld zu machen, würde ich eher anfangen und eine Single-Page-Application bauen lassen, einfach weil es mir mehr Bock bringt.
Aber oder weißt du, was
neue
ich
Kurse machen?
Ja? Was ich bei dieser Geschichte immer nicht so ganz verstehe, wenn du Online-Marketing-Berater, Online-Marketing-Consultant bist, mhm. Ja,
ja,
das ist ja im Prinzip das Gleiche, ja. Nur ist es von der Wahrnehmung her was ganz anderes. Ich würde mich auch nicht als Coach bezeichnen.
Ja.
Ich bin Berater und ich mache auch Beratungsjobs und ich mache am liebsten Beratungsjobs, weil ich glaube, da helfe ich den am meisten. Ja, ich sehe mich als Consultant an, aber ein Coach letztendlich, wie gesagt, ein Berater, ich weiß nicht, wo zieht man da die Grenze?
Das ist halt echt schwierig, ne? Oh, ey, das ist wirklich
weil Consulting schwierig. Ist ja ein super gut bezahlter, höchst angesehener Beruf, ja.
Ja, das stimmt, Berater. Das stimmt.
Aber Coach ist so, ach.
Ich wurde es auch neulich wieder gefragt, aber wir machen halt nur so 30% Consulting und 70% machen wir selber auch echt Online-Marketing, ich sag mal, Umsetzung und Strategieplanung und so. Das verschwimmt meines Erachtens nach extrem. Und ich muss sagen, ich habe einfach keine Lust darauf, nur Consultant irgendwie zu sein und dann setzt irgendwer anders das um. Ja, du, das hat halt einfach auch mit so einer technischen Affinität, die ich habe, irgendwie zu tun, glaube ich. Also mir würde so super langweilig werden, wenn ich nicht für einen Kunden vor Ort ein Interface aufbauen kann, nachdem ich ihm gesagt habe, dass Podcasting cool ist und das nicht mit ihm zusammen machen könnte.
Ja, bei mir ist es eher eine Zeitfrage. Es ist eher so, dass ich viele eigene Sachen halt irgendwie auch ausprobiere, immer wieder neue Tests mit eigenen Projekten mache. Ja. Und dann ist für mich immer am besten, die Zeit für Kunden eigentlich einzuteilen, wenn ich halt als Berater tätig bin. Ich mache halt viel Beratung, bin dann in Workshops dabei, wo ich dann halt meine Expertise oder auch meine Erfahrungen weitergebe. Ja. Entwickeln Strategien und sowas. Ja. Das macht mir persönlich mega Spaß.
Ich muss aber sagen, also ich habe, weiß nicht, auch so, als ich mal an der Uni so ein bisschen gearbeitet habe und so, und dann gab es da irgendwelche Workshops mit Modellierung und dies und das, und da habe ich auch so Tutorien gegeben und so, und dann sitzt da ein Haufen Mitarbeiter, die alle Google Ads lernen sollen, dann bringst du dir
das
bei.
Das mag ich auch nicht.
Oder machst du eine Strategie, also das wäre so Low-Level-Tutorials, das will ich auf gar keinen Fall machen.
Das
also,
ist ja Coaching.
Dann mache ich lieber Videos von mir aus über Low-Level-Sachen, die aber ganz viele sehen, die darauf Bock haben, wirklich. Aber so Consulting, da deprimiert mich dann, dann sagst du denen, wie es funktioniert und du weißt auch, du hast das vor deinem Auge, wie es funktioniert, aber dann setzen die das nicht richtig um, dann gibt's da irgendwelche Restriktionen. Boah, das deprimiert mich dann voll. Das, da habe ich,
Ja, du wärst glaube ich, nicht glücklich in so einem großen Unternehmen.
Du, da sehe ich mich vielmehr als Unternehmer dann doch, der sagt, ey, wenn wir Consulting hier machen, dann stelle ich mir mehr Consultants an bei die Berater Online-Marketing. Also, ne, aber ich nicht persönlich. Ich nicht persönlich.
Nee. Bei mir ist es ganz anders. Wie gesagt, ich, wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich eigentlich hauptsächlich meine eigenen Projekte und das habe ich jahrelang so gemacht. Jetzt ist nur gerade so, dass der Fokus ein bisschen geschiftet ist. Aber,
ja, gut, Stefan, aber ich meine, bei mir war auch schon mal so der Punkt, das muss auch jeder, der hier zuhört, einfach sehen. Ich habe auch mal ein Video, ein Affiliate-Video gemacht oder ein Kursvideo von uns. Oder wir machen eine fette Kursaktion und dann drehen wir damit irgendwie mit einem relativ kleinen Aufwand 10.000 Euro. Ich glaube, ich habe auch mal ein Video gemacht, da habe ich Affiliate-Einnahmen im Wert von 10.000 Euro gemacht. Das Video hat einen halben Tag gedauert oder ja, so 2-3 Stunden. So. Und dann denke ich mir aber so, boah, soll ich für 3.000 Euro da hinfahren, mit dem Mund fusselig reden und dann Consulting machen, dann wird es nicht richtig umgesetzt. Ich sehe halt diese Ultra-Attraktivität in Videos, die du machst, in Kurse, die du verkaufst, skalierbar. Oder als Unternehmer selber, dass ich jemanden angestellt habe, der Bock darauf hat, Consulting zu geben, dann soll der es machen. Weißt du, was ich meine? Aber ich selber sehe für mich, dass ich mein Wissen als Video festhalten möchte und dann sehen das so viele Menschen wie möglich.
Ja, es ist halt nicht individuell. Ich meine, das ist halt nicht angepasst auf den jeweiligen Kunden bei Videokursen.
Mhm.
Also wenn du zum Beispiel jetzt sagst, was ich am liebsten mache, Startups halt zu beraten in der ersten Gründungsphase, so wenn sie sagen, okay, wir sind jetzt online, wir brauchen jetzt den Marketing-Push, wir müssen jetzt alles neu aufsetzen, das finde ich mega cool.
Ist ja geil, dass wir da wieder so konträr zueinander sind. Ey, ich bin der absolute Startup-Schreck, ey.
Nein, ich liebe das, weil ich selber
ja, ist genau, cool, Mann, ist cool, ist voll cool.
Weil ich selber das halt auch schon ein paar Mal jetzt gemacht habe und ich glaube, da habe ich halt auch am meisten Mehrwert dann zu bringen. Und wenn die Prozesse noch gar nicht stehen, weißt du, was ich meine, wenn du noch nicht mal weißt, welcher Online-Marketing-Kanal der richtige ist. Und dann gibt es so viele, die einfach keine Ahnung haben. Dann denkst du, okay, jetzt machst du Instagram und dann Instagram ist der neueste Shit. Alle arbeiten in Instagram und dann sehen sie, oh, da kommen aber gar keine Verkäufer drüber. Wenn du halt schon genug Erfahrung hast.
Aber dieses skalierbare Wissen, du machst ein Video für Startups und das gucken sich tausende von Leute an die nächsten 3 Jahre und dann machst du für ein Startup und dann stehst du oder telefonierst du mit einer Person und der erklärst du es, ey. Der Hebel ist doch bei Videos, Mann.
Ja, aber wie gesagt, es ist halt, das Thema hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast. Du musst es individualisieren und das hatte ich ja versucht, das hat ja auch nicht so richtig funktioniert, wo ich gesagt habe, okay, SEO-Analysen als Video zu verkaufen, Video Google Ads und sowas. Ich mag halt auch, ich bin halt auch so ein bisschen, ich mag es halt mit Menschen so zu arbeiten, weißt du, ich meine, so, dass du da
gemeinsam Strategie. Dating-Plattform magst du. Wissen wir ja seit der letzten Folge.
Genau, also oder der nächsten Folge, je nachdem, wann wir die.
Ja, die kamen schon. Die kamen schon,
okay.
Ja. Hör mal mehr unseren Podcast.
Ja, keine Ahnung. Das ist halt, glaube ich, eine Frage, was man selber halt irgendwie mag. Ich mag es halt total gern, irgendwie bis tief in die Nacht Strategien zu entwickeln im Team und so. Und ich bin da total euphorisch an dem.
Ja?
Ja.
Cool.
Also ich, wie gesagt, damals bei Scout, die coolste Zeit, da fand ich, als ich Trainee war, als wir gemeinsam die Webseiten aufgebaut haben, gemeinsame Projekte hochgezogen haben. Wir hatten dann so ein Team und dann haben wir halt eine Webseite gemacht, die hieß Erste Wohnung 24.
Fang doch im Januar bei uns als Consultant an, Stefan. Ich habe einen Consultant-Job zu vergeben hier.
Ja?
10.000 Euro in der Woche.
In der Woche?
Ja, ich überleg's mir. Was? Zu wenig?
Okay. Ich überleg's mir, wie gesagt.
Überleg's, ja.
Ja, keine Ahnung, aber dann irgendwie sich zu überlegen und weißt du, wir haben so geile Content-Marketing-Aktionen gemacht, ich habe so coole Link-Base früher gemacht, virale Aktionen, ich könnte so viele Geschichten erzählen und das ist auch richtig cool, wenn du das dann umsetzt und siehst, wie das dann anschlägt und so.
Boah, geil, lass uns mal als nächstes Thema auch sowas wie Virales, ich schreibe das mal mit in unsere Liste rein, virales Marketing, das ist schon geil, weil wenn du das skalierbar mit Google Ads verknüpfst, ich meine, du kannst ja mit Google Ads diesen Kick auch geben, so, weißt du, also wir haben ja unseren Podcast hier eh ein bisschen, ist zwar viel Google Ads, aber wir wollten es ein bisschen auflösen, ne? Was hältst du
davon? Ja, also wie gesagt, gerade das ist eigentlich mein absolutes oder eins meiner Lieblingsthemen, wenn du halt irgendwie so eine Content-Marketing, deswegen in meinem Logo steht ja auch Online-Content-Marketing drin, das ist, so sehe ich eigentlich das, was ich am liebsten mache, so dass du mit Inhalten irgendwie große Reichweiten erzielst, Kunden und sowas, ja. Und da haben wir ein paar coole Aktionen früher gemacht.
Ja. Ja, ich bin da, für alle, die mich vielleicht mehr kennenlernen wollen, sage ich es jetzt nochmal, ich bin ein absoluter Technik-Freak. Das sage ich auch viel zu selten in meinen Tutorials so oder auch in Podcasts so, dass ich völlig auf Technik auch abgehe. So. Hier Simon und Tom und so natürlich auch so. Ich bin da, momentan, ich zieh mir den ganzen Tag hier den Recording-Blog rein von diesem Jonas. Kennst du den? Der zeigt zum Beispiel, wie man in einer halben Stunde so einen Podcast schneidet. Heute habe ich mir sein Video über hier, wer heißt es? Lu, das ist dieses, nicht Dezibel, sondern, warte, ich bin hier gerade im Audition drin. Ich sag's euch gleich. LUTF, glaube ich. LUTF? Nee. Weißt du, was ich meine? Nee, ne? Hier so Loudness von so Fernsehen und Werbung wird so angepasst, indem man so einen Standard hat und das heißt LUFS. Das ist die Loudness Unit for Full Scale, heißt es, LUFS, ne? Und ich ziehe mir den ganzen Tag über sowas Tutorials rein, Stefan. Ich glaube, das unterscheidet mich auch von anderen so Online-Marketern und so. Also ich meine, viele sind so, eher so viele Influencer, aber glaube ich. Aber nicht im Online-Marketer. Die meisten Online-Marketer sagen, glaube ich, oh, ich will nichts mit Podcast-Schnitt zu tun haben, so, weißt du? Aber ich will, Mann. Ich will. Ich will selber wissen, wie man Frequenz-Spektralanalysen in Audition, wie man damit umgeht und Telefonklänge da rausschneidet. Auch wenn ich nicht immer die beste Podcast-Qualität habe, weiß ich, da fehlt dann irgendwann die Zeit. Aber da bin ich absoluter Technik-Freak, Mann. Absolut, ey. Nee. Also habe ich voll Bock drauf, so. Und inzwischen bei uns in der Agentur ist es dann oft so, ey, wir sind so richtig geil vom Thema abgekommen, ne? Egal.
Worüber haben wir eigentlich geredet in der Folge?
Ja, es ging ja eigentlich darum, wie man Google jetzt abrechnet, ne? Aber ist schon okay, dann wissen jetzt mal alle so, wie wir ticken.
Ja.
Ja. Naja, auf jeden Fall, ich mag das mit der Technik. So. Und du magst es mit dem Startup, ne?
Ich mag so diese kreative Arbeit,
ja. Ja, vielleicht sollten wir doch irgendwann mal wirklich zusammenarbeiten. Ich sag das jetzt jede Folge, ey. Bis es irgendwann soweit ist.
Deswegen bin ich so witzig, weil ich finde die Kombination beim Online-Marketing des Geistes, Kreativarbeit und dann anhand von Zahlen analysieren, das ist das, wo ich, wow. Was ist mein?
Die Kombination, ne? Ja, ja.
Du hast eine geile Idee, du setzt diese Idee um, und dann kannst du anhand von Zahlen analysieren, wie erfolgreich das war. Das gibt ja eigentlich nichts Cooleres.
Mhm.
Und dann machst du am nächsten Tag wieder eine neue Idee und die Zahlen werden noch besser. Und weißt du, diese Kombination. Deswegen gibt es so bestimmte Online-Marketing-Kanäle, die ich immer noch sehr gut kann, aber auf die ich einfach keine Lust mehr habe. Sowas wie zum Beispiel klassisches Link-Building. So,
weil es so unkreativ ist, ne?
Ja, genau. Mhm. Also, nee, Link-Building ist grundsätzlich sehr kreativ. Aber es ist halt so, dass die besten Methoden halt, also sagen wir mal so, dass die, wenn du es wirklich effizient machen willst, ist es nicht so kreativ. Will ich es mal so umschreiben, ja.
Wie meinst du das?
Ich meine damit, wir hatten damals extrem erfolgreiche Linkbaits im SEO-Bereich. Heißt, wenn du so eine Viralaktion hast, Linkbait, das heißt, du machst irgendeine Content-Aktion und dann kriegst du viele Backlinks auf die Seite. Da haben wir sehr erfolgreiche Linkbaits gemacht. Die hatten aber nicht denselben Effekt, wie wenn ich einfach stupide Anchor-Text-Links gekauft habe. Ja. Einfach nur Links mit dem Anchor-Tag kaufen, das hat mehr gebracht als eine wochenlange Content-Marketing-Aktion. Das hat mich irgendwann so frustriert, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist, ich weiß, wie SEO funktioniert, ich weiß, wie Off-Page funktioniert, aber ich biete es nicht mehr an, das ist mir zu blöd.
Ja, zu unkreativ dann, ne? In Summe, oder wie?
Wenn das so funktionieren würde, wie die Leute behaupten, dann würde ich es lieben gerne heutzutage nichts anderes machen.
Was behaupten die Leute?
Leute behaupten, dass du gute Inhalte erstellen musst, die dann Links generieren und damit wirst du im Google-Ranking steigen. Das ist einfach nur
Das behaupte Bullshit. Ich ja auch manchmal. Okay, gut. Ist schon ganz gut, dass wir drüber reden.
Also ich meine damit jetzt nicht, dass du da keine guten Inhalte erstellen musst. Nur wenn du in kompetitiven SEO-Umfelden unterwegs bist, da führt kein Weg dran vorbei, Links einfach stupide zu kaufen. Das ist eine ganz riesige Branche, die kaufen den ganzen Tag nur Links und die sind die, die oben stehen. Und nicht die coole kreative Inhalte erstellen. Das ist das, was ein bisschen mich an SEO in den letzten Jahren so frustriert hat.
Ja, okay. Das ist also einfach nur Buying. Das ist einfach eigentlich Buying. Kannst du ja gleich eine Platzierung kaufen bei Google eigentlich. Ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, in so hochkompetitiven Märkten ist es sehr schwierig. Oder die ersten 10 ohne Link Building, was völlig stumpf aber stattfindet, zu kommen und nicht das tolle Link Building, dass Leute wirklich freiwillig auf dich verlinken. Ne?
Ja, also wie gesagt, am besten machst du natürlich, deswegen habe ich auch gesagt, Beratung ist cool, weil du kannst dem Kunden sagen, kannst du dem Kunden sagen, pass auf, du mach beides, ja, ich sag immer, mach beides, ja, ich würde jetzt nicht auf das eine oder das andere verzichten, wenn ich eine richtige.
Ja, mal ganz kurz, Schirm, ich komme gleich hinter, Simon, trinkt ihr da immer noch Glühwein oder was? Was denn?
Jenny hat mich übrigens vorhin beauftragt, dir dieses eklige.
Stefan, die haben mir extra ekliges Glühwein gesagt, wir schon wieder hergebracht.
Ach, die wussten. Aber ich hab's dir so voller Freude reingebracht und wollte dir eine Freude machen und dann haben wir alle gemerkt, dass es übelst eklig schmeckt, man den eigentlich kalt trinken muss.
Den musste man kalt trinken, ne? Ja. Ey, kein Thema, ich komm gleich vor und dann trinken wir noch am laufenden Band. Alles gut. Okay? Ihr seid noch alle da, oder was?
Jonas und Jenny, aber wir machen den Tisch jetzt noch kurz.
Ah, okay, ich komme. Schöne Grüße von Simon. Ja, ist kein Problem. Entschuldigung, nimm noch mal kurz Fahrt auf. Müssen die dann gucken, ob sie es rausschneiden hier oder nicht?
Was hatte ich denn gesagt nochmal?
Tschüss. Ciao. Danke, dass du dabei bist. Kompetitives SEO-Linkbuilding?
Ja, blöd. Genau. Also ich würde bei Kunden halt immer empfehlen, heutzutage beides irgendwie zu machen. So wenn du halt wirklich, du musst die Gefahr natürlich darauf hinweisen, aber die beste SEO-Strategie ist halt beides irgendwo zu kombinieren. Deswegen sage ich, finde ich Beratung halt ganz cool, weil du dem Kunden dann halt sagen kannst, okay, pass auf, das sind die Chancen und das sind die Risiken letztendlich. Aber operatives Link-Building da bin ich wirklich gerade nicht so der Fan von.
Das wäre im Grunde genommen Kaltakquise, ne? Seiten anschreiben und sagen, verlinkt ihr uns, ne? Wie ist der Deal?
Das funktioniert eigentlich in der Branche so ein bisschen anders.
Erklär mal. Ich bin da nicht so dran.
Dass du gewisse Broker hast, nenne ich das mal, ja, die dann halt die Connections haben und du kannst eigentlich fast überall einen Link herbekommen, das ist nur eine Frage des Geldes, ja. Du musst nicht da selber aktiv werden. Es ist nur wirklich, keine Ahnung, du hast die Connections und dann werden die Links halt aufgebaut.
Wie teuer ist dann so ein Link ungefähr, so einer?
Der kann bis zu 10.000 Euro kosten.
Bis zu 10.000, okay.
Also wenn du bei richtig großen
Websites... Ich dachte, das ist teurer.
Also ja, du kriegst Alter, auch...
Wusste ich nicht.
Kriegst auch für 100 Euro einen Link von einer kleinen Seite, aber wenn du auf richtig groß... 10.000 ist schon viel. Also ich glaube, so die teuersten verlangen vielleicht 8.000, 6.000.
Aber das ist so das Teuerste, wie man... Und das sollte... Aber einer, wenn die inhomogen sein sollen, also wenn die so ein bisschen... Mal einer richtig gut, mal einer nicht so gut, muss ja so ein gemischtes Ding sein. Ansonsten ist ja schon wieder nicht so authentisch, ne?
Ja, die Preise sind auch völlig überzogen. Also das kannst du mir auch nicht erzählen, dass ein Link 10.000 Euro wert hat. Glaube ich einfach nicht.
Okay, verstehe. Ja gut, aber eine Platz-1-Platzierung kann schon mal locker am Tag 10.000 Euro wert sein, ne?
Ja, aber der eine Link wird wahrscheinlich nicht dann in der Branche dann den Unterschied machen, schätze ich.
Okay. Ja. Krasse Folge. Ey, interessant, Stefan. Auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine ganz tolle Weihnachtszeit. Ich weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, aber einen guten Rutsch und frohe Weihnachten.
Euch auch.
Ciao.